Ihr lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen einen Text aus dem Neuen Testament miteinander aufschlagen. Wer eine Bibel mit dabei hat, der darf sie gerne mit aufschlagen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 17. Kapitel. Da lesen wir die ersten 8 Verse. Matthäusevangelium, Kapitel 17, die ersten 8 Verse. Zeitlich ist dieser Text einzuordnen am Ende des zweiten Jahres des Dienstes des Herrn Jesus Christus. Also seine Jünger sind schon 2 Jahre mit ihm unterwegs, durch ganz Israel hindurch, vom Norden in den Süden und dann wieder in den Norden. Da gab es ja einige Rundreise. Ich lese vor ab Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm, also mit dem Herrn Jesus. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Ich bete noch am Anfang kurz mit uns, wir können dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, die Evangelien dienen uns dazu, dein Werk zu betrachten, deine Geburt, dein Dienst, die Erfüllung des Gesetzes, deine Kreuzigung, deine Auferstehung, ja, bis zur Himmelfahrt. Und hier nimmst du uns heute Morgen mit auf diesen Berg, wo du dich vor 3 deinen Jüngern verherrlicht hast. Herr, hilf uns zu verstehen und zu erkennen, was wir daraus lernen sollen, warum du uns das aufgeschrieben hast, warum wir es heute noch lesen dürfen, wie wir es in unserem Leben gebrauchen können. Hilf zum Hören, Herr, aber hilf du auch zum Reden. Und wir wollen ganz freimütig es dir bekennen, dass wir von uns aus weder recht hören können, noch ich vermag recht zu reden. So wollen wir dich bitten, dass du, unser himmlischer Vater, deinen Sohn verherrlichst darin, dass er als Haupt der Gemeinde uns beisteht und durch seine Gnade uns anleitet und uns lehrt, dass wir seine Stimme hören. Amen. Für uns, die wir heute in der Evangelie lesen, ist es manchmal gar nicht leicht, uns vorzustellen, wie die Situation für die Jünger damals war. Wir lesen eben immer aus unserem Augenblick heraus. Und manchmal fehlt uns dann das ganze Bild, was vorher schon auch da war und was nachher noch sein würde und was jetzt im Augenblick geschieht. Wir haben hier also Jünger, die dem Herrn Jesus folgen. 12 Stück hat er sich erwählt, ganz besonders, dass sie bei ihm seien, dass sie von ihm lernen. Und er hat sie immer wieder ausgesandt. Und nun nimmt er 3 von ihnen und führt sie auf diesen hohen Berg. Nur 3? Warum nicht alle 12? Diese 3, Petrus, Jakobus und Johannes, haben nachher eine besondere Aufgabe, eine besondere Verantwortung. Sie werden immer wieder mit einer besonderen Schicht aufersehen, wo sie besonders lernen sollen. Die Tochter des Jairus, als sie auferweckt wurde, da waren sie auch mit dabei. Petrus, Jakobus, Johannes. Das ist vielleicht das Allererste, was wir hier auch für uns lernen dürfen. Wenn jemand ganz besonders viel bekommen hat an Verantwortung oder an Gabe, dann bekommt er manchmal von dem Herrn Jesus auch eine Extralast auferlegt. Wisst ihr darum? Ist es euch klar? Einem jeden, der hier in der Gemeinde Verantwortung trägt, dass er meistens mehr Dienste tun muss, mehr Strecke hinter sich bringen muss, als unter Umständen die anderen. Aber der Herr erwartet es auch von ihm. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Das nur einmal zur Einleitung, dass wir auch hier begreifen, dass eben das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber nun wollen wir einfach mal sie begleiten, diese 3 Fischer. Das waren sie nämlich von Beruf, der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Und nun nimmt der Herr Jesus sie wirklich zur Seite. So steht es im 1. Vers. Und er führt sie auf einen, nicht nur auf einen Berg, sondern auf einen hohen Berg. Traditionell nimmt man an, dass es der Berg Tabor ist. Aber denkbar, einige der Ausleger können sich durchaus auch vorstellen, dass es der Hermon ist. Denn Caesarea Philippi ist der Ort, in dessen Nähe sie sich aufhalten. Und da in der Nähe ist eben auch dieser große Berg. Hermon, über 2000 Meter hoch. Der Tabor ist nicht ganz so hoch, der ist etwas kleiner. Wir wissen es nicht genau und von daher möchte ich mich auch nicht festlegen, sonst, wenn der Herr es gewollt hätte, hätte er hier den Namen des Berges angeben können. Aber er wollte es nicht. Aber eines wird ganz klar. Die Fischer, die sind nun auf einem ganz neuen Weg. Bergsteiger sind sie normalerweise nicht. Sie sind es gewöhnt, auf dem See Genezareth mit ihrem Schifferboot auch zu fahren. Und das können sie schon ganz ordentlich vertragen, auch wenn es mal schaukelt und wenn es mal stürmisch ist. Das haben sie gelernt, so sind sie aufgewachsen. Sie kommen vom See Genezareth und sie sind von Beruf Fischer. Aber jetzt soll es sie einen Berg erklimmen. Und ihr könnt euch vielleicht ganz gut vorstellen, wie es ihnen während dem Aufstieg erging. Sie stellen sich vielleicht die Frage, ja, warum müssen wir jetzt auf diesen Berg steigen? Was wird jetzt auch geschehen? Ist es denn überhaupt notwendig,
extra diesen Berg zu besteigen, diesen hohen Berg. Sie habe ihn ja vor sich gesehen, bevor sie ihn bestiegen habe. Wir sind doch jetzt schon so viele Kilometer gereist, vom See Genezareth, von Galiläa bis hin nach Jerusalem und ringsherum durch die eine Ortschaft, durch die andere Ortschaft, immer wieder gereist. Und jetzt sollen wir auch noch auf diesen Berg steigen. Also was auch immer der Herr Jesus uns zu sagen hat oder uns zu zeigen hat, könnte er es nicht auch auf der Ebene machen, da wo wir eh schon sind? Warum muss es denn so anstrengend sein? Ich lege das Ihnen jetzt einfach so auf Ihre Zunge oder in Ihr Herz hinein, Ihre Gedanken. Vielleicht habe ich sie gar nicht so gedacht, aber eins weiß ich sehr gut, dass wir manchmal denken, wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen, damit er sich uns offenbart, dann denken wir manchmal, warum ist es eigentlich so schwierig? Es könnte viel leichter sein. Es ist alles sehr kompliziert. Wir kommen ja heute zu dem Herrn Jesus Christus, wenn wir ihn sehen wollen, wenn wir auf ihn schauen wollen, dann lesen wir in seinem Wort, dann gucken wir in die Bibel hinein. Und wir alle haben schon einmal diese Gedanken in unserem Herzen gehegt und habe gesagt, ein sehr dickes Buch ist das, die Bibel. Und es ist durchaus mühsam, auf diesem Weg die Bibel kennenzulernen. Es kostet Kraft, es ist anstrengend. Es ist überaus anstrengend. Und was kann denn eigentlich nur dabei herauskommen? Ich bin doch gar kein Theologe und diese vielen Wörter, die da stehen und die Geschichte Israels im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, die Geschichte der Gemeinde, das ist überaus schwer. Und wir glauben wirklich, dass wir die Einzigen sind, denen es so ergeht. Wir denken manchmal, die Jünger damals, die haben es unwahrscheinlich leicht gehabt. Da war der Herr Jesus direkt vor ihnen und sie haben ihn gesehen und er hat ihnen gesagt, jetzt gehen wir auf diesen Berg und dann, ja, haben sie ja gemerkt, was dann geschehen würde. Wisst ihr, was geschehen ist, als sie auf diesem Berg angekommen waren? Wir lesen es in einer Parallelstelle und in dieser Parallelstelle heißt es in Lukas 9, Vers 32, wo auch die gleiche Geschichte erzählt ist, nur von dem Lukas. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Der Herr Jesus offenbart sich ihnen. Sein Aussehen, Vers 29, Lukas 9, wird wie das Aussehen der Sonne. Sein Gewand strahlend weiß, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Wie wunderbar, wie herrlich. Jetzt kommen Elia und Mose und reden mit ihm, mit dem Herrn Jesus über den Ausgang, das Ende, was er nehmen würde in Jerusalem, über die Kreuzigung. Und jetzt würde jeder denken, oh, jetzt sitzen sie ganz gespannt da und sie hören zu und sie sind ganz Ohr. Aber wir lesen, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, die sind wirklich eingeschlafen. Passt doch gar nicht zusammen, oder? So geht's aber nicht. Vielleicht würden wir jetzt den Finger heben und sagen, also einschlafen, das darf man nun nicht bei dem Herrn Jesus. Und vor allem schon gar nicht, wenn der Herr Jesus sich uns zeigen möchte in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit. Aber genau das ist passiert. Sie steigen auf diesen hohen Berg und als sie auf diesem hohen Berg ankommen, sind sie so müde, dass sie einschlafen. Es ist alles anstrengend, nicht nur der Aufstieg, sondern auch die Begegnung mit Gott ist anstrengend. Also, dabei kann doch gar nichts rauskommen, sagen wir vielleicht jetzt oder denken wir vielleicht. Aber wenn ihr mal mit mir aufschlagt im 2. Petrusbrief, wo der Petrus uns selber erklärt, wie viele Jahre später, wo er diesen Brief geschrieben hat, wie er genau diese Szene nun für sich erlebt hat und weiter in der Folge, wie in seinem Leben sie gewirkt hat. 2. Petrus 1, Vers 16, da heißt es, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Er spricht seinen Dienst an, den er gegenüber der Gemeinde Jesu hat. Und er erklärt, wir sind eben mit Gewissheit hier vorgegangen. Wir sind nicht klugen ersonnenen Legenden gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er, und jetzt spielt er genau darauf an, seine Augen, gehe jetzt zurück, seine Gedanken, eben zu diesem Erlebnis, was er, Jakobus und Johannes, dort auf dem Berg der Verherrlichung erlebt habe. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Jetzt staunen wir. Da gab es doch Frucht. Eine Frucht, die er viele, viele Jahre später immer noch in seinem Herzen trägt, was für ihn zum Zeugnis geworden ist, wodurch er andere erreicht mit seinem Brief. Eine Frucht ist gewachsen, eine herrliche, eine schöne Frucht. Aber am Anfang, als diese Frucht entstand, zum ersten Mal eben auch der Herr Jesus sich ihnen in dieser Weise geoffenbart hat, war das nicht abzusehen. Sondern wir lesen, sie sind eingeschlafen, sie waren müde. Also ich möchte euch bitte und euch es als Ermutigung mitgeben in Bezug auf eure stille Zeit. Es mag durchaus sein, dass ihr dabei müde werdet, dass ihr sagt, es ist überaus anstrengend, dass ihr vielleicht sogar manchmal so müde werdet, dass ihr einschlaft. Aber bitte hört nicht auf damit, diesen Berg zu besteigen. Hört nicht auf damit, in der Bibel zu lesen. Ja, ihr nehmt zu darin, denn was euch der Herr geben kann, was er an Frucht wachsen lassen kann, aus dieser Gemeinschaft, das könnt ihr gar nicht ermessen. Dazu seid ihr nicht in der Lage dazu, das zu ermessen. Was er euch in einem Augenblick geben kann und was über viele Jahre hinweg später noch wirken kann und ein Segen sein kann. Beurteilt nie eure stille Zeit von dem her, wie ihr sie im Augenblick erlebt. Denn wir haben hier bei diesen Jüngern nicht nur die Situation, dass sie im Grunde genommen müde sind und eingeschlafen sind, sondern wir haben auch die Situation, dass sie total verwirrt sind. Sie wissen gar nicht, mit dem umzugehen, was hier geschieht. Der Petrus, der hat also einen ganz tollen Vorschlag und er erklärt also, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Nun, das ist kein guter Vorschlag, der geht auch gar nicht in Erfüllung. Er ist verwirrt. das, was er hier sieht und was er hier wahrnimmt. Auf einmal stehe Elia, auf einmal stehe Mose vor ihm, ne? Diese beide. Er kann gar nicht damit umgehen. Er ist nicht in der Lage, das wirklich richtig einzuordnen. Und zu begreifen, dass es auf den einen ankommt, auf den Herrn Jesus Christus. Mose eine Hütte, Elia eine Hütte, dem Herrn Jesus eine Hütte. Verwirrt. Er ordnet den Herrn Jesus ein, so auf der Höhe von Mose und auf der Höhe von Elia. Also, das kommt dann noch dazu, müde, verwirrt. Und als letztes hier im Grunde genommen, als die Wolke sie überschattet, da passiert es, dass sie ganz und gar von Schrecke und von Furcht erfüllt werde. Aus der Wolke heraus kommt ja diese Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Matthäus 17, Vers 5 und dann Vers 6. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Sie haben Angst gehabt. Phobie, kennen wir das Wort? Im Grunde genommen, heute noch wird das gebraucht. Das steht hier im Griechischen. Sie hatte Angst. So, jetzt erklärt mir mal, was passiert hier überhaupt? Die Jünger sind müde, sie schlafen ein, die Jünger sind verwirrt, sie begreifen nicht, was geschieht, die Jünger haben Angst. Ja, was hat denn das mit Erziehung zu tun? Dann könnte man doch sagen, nächstes Mal, bitteschön, ihr lieben Leute, geht nicht mehr mit auf diesen Berg. Was dabei herauskommt, also das ist ja alles andere als erstrebenswert. Ich werde verwirrt. Es geschehen Dinge, wo ich gar nicht verstehe. Und dann offenbart sich Gott mir und ich kriege Angst. Ich möchte doch keine Angst haben. Und ich bin müde. Und das alles miteinander zusammen in einem Topf. Schrecklich. Eigentlich ganz schrecklich. Und trotzdem hat es dem Herrn Jesus gefallen, sie dort zu segnen. Mitte in all ihrer Schwachheit, mitte in all ihrer Unfähigkeit, mitte in all ihrer Angst, in all ihrer Müdigkeit und in all ihrer Verwirrung. Wundert euch nicht darüber, dass euch es schwerfällt, dass ihr verwirrt seid, dass ihr vielleicht manchmal vor Gott erschreckt. Denn den Jünger ging es ganz genau so. Ihr dürft viel erwarten von dem Wort Gottes. Es ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein ganz großer Segen, aber wir leiden darunter. In der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit dem Wort Gottes leiden wir. Wir empfinden es als mühsam, wir verstehen so wenig und wir erschrecken immer wieder. Und das ist normal. Nicht normal im positiven Sinn, aber normal, weil wir eben sind, was wir sind. Wir sind es nicht gewöhnt mehr, mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Wir müssen erst wieder es lernen. Und dazu hat der Herr Jesus diese drei mit hochgenommen auf diesen Berg. Ich möchte euch voranbringen. Ich möchte euch lehren. Ich möchte euch einmal zu meinen Boten machen. Ihr sollt Verantwortung bekommen. Und dazu müsst ihr mit auf diesen Berg gehen. Wenn wir dem Herrn Jesus Christus dienen wollen, dann müssen wir auch zuallererst mit auf diesen Berg gegangen sein. Unsere Botschaft besteht nicht aus uns, nicht aus dem, was wir sind, nicht aus unserer Liebe, nicht aus dem, was wir haben. Unsere Botschaft ist das Evangelium, die gute, die frohe Botschaft. Unsere Botschaft ist Christus selbst. Und der muss uns erstmal aufleuchten, der muss uns erstmal groß werden, der muss uns erstmal herrlich werden. Und dann haben wir selber auch etwas zu sagen. Dann haben wir, wie der Petrus, 2. Petrusbrief 1, etwas, was wir erklären können. Wovon Gott uns überzeugt hat, was er uns aufs Herz gelegt hat, was er uns groß und wichtig gemacht hat. In unserer Begegnung mit Gott entscheidet sich letztendlich unser Dienst. Wenn wir Gott nicht begegnen können in unsere vier Wände, in unserem Stübchen, in unserem Kämmerchen, warum erwarten wir dann, dass Gott uns begegnet, wenn wir ihm dienen? Wenn wir ihn nicht verstehen können in unserem Stübchen, warum sollen wir ihn dann verstehen, wenn wir für ihn vorangehen sollen, wenn wir ihm dienen sollen auf dem Feld? Ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament, als der Mose das Volk Gottes aus Ägypten führt und Gott leitet sie vor das Meer. Links und rechts vor ihnen Berge und hinter ihnen kommen die Ägypter, die Soldaten mit ihren Streitwagen. Aber Gott hat sie dahin geführt. Kein normaler Weg. Gott wollte sich an den Ägypter verherrlichen. Das war kein Weg, wie wir ihn auf der Karte aussuchen würden. Ganz und gar nicht. Wir würden einen ganz anderen Weg aussuchen. Und Gott wollte durchs Meer. Wir müssen in der Begegnung mit Gott, in unserer stillen Zeit Gott kennenlernen, damit wir nachher seine Wege auch gehen können und ihn verstehen können. Wie er diese Welt erreichen möchte, wie er verlorene Sünder retten möchte, wie er seine Gemeinde bauen möchte. Nun sind die Jünger auf dem Berg angekommen. Und nun auf einmal, ohne Ankündigung, wir lesen gar nicht, dass der Herr Jesus gesagt hätte, so, jetzt mache ich das Licht an. Das lesen wir ja gar nicht. Auf einmal verändert er sich, auf einmal gestaltet er sich um oder wird umgestaltet. Auf einmal leuchtet er so hell und so strahlend wie die Sonne. Sie konnte es vorher nicht wissen, sie konnte sich vorher nicht darauf einstellen. Sie habe vorher keinen Bericht darüber bekommen, morgen früh strahle ich auf. Das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Du wirst es auch selber nie bekommen, diesen Bericht. Es gab eine Zeit in der Kirchengeschichte, wo nun Kinder Gottes gesagt haben, wir wollen, soweit es uns möglich ist, jede Versammlung besuchen, denn wir könnten genau dies verpassen, dass der Herr in seiner Herrlichkeit sich offenbart und wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Du weißt nicht, wie morgen deine stille Zeit aussehen wird. Der Herr ist selbstständig, er ist souverän, er macht, was ihm gefällt. Und zu seiner Zeit, an dem Ort, wo er es möchte. Aber er möchte sich offenbaren, das sagt uns die Bibel. Und er kann es völlig unabhängig von uns. Vielleicht bist du ja müde und vielleicht bist du ja verwirrt. Und vielleicht bist du ja ängstlich. Und trotzdem vermag er, sich zu offenbaren. Und trotzdem vermag er in einer Art und Weise dir zu begegnen, dass du es nie, nie, nie wieder vergisst. Diese Erwartung sollten wir an jede Begegnung mit Gott haben. Wenn Gott mir begegnet, dann prägt es mein Leben vollkommen. Dann prägt es mein Herz in vollkommener Weise. Dann werde ich verändert. Das ist ein Vers, den ich eigentlich im Grunde auch in dieser Woche aufschlagen wollte, als wir den Psalm 45 durchgegangen sind. Aber jetzt machen wir es. 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es in folgender Weise. Wir alle aber, 2. Korinther 3, Vers 18, wer es mit aufschlagen möchte, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.
Da werden wir verwandelt. Wir schauen auf den Herrn, wir schauen seine Herrlichkeit an. Das ist Gottes Art, wie er uns verändert. Durch seinen Geist, durch sein Wort werden wir verändert. Niemand kann von sich aus sagen, ich möchte gerne verändert werden, aber die Bibel lesen möchte ich nicht. Das hat Gott so geordnet, es ist ein Gnademittel, das Wort Gottes, wodurch er uns verändert, wodurch er sich offenbart, wo er uns aufleuchtet und dann eben uns auch prägt. Und so geschieht es genau hier. Der Herr Jesus, er leuchtet auf in seiner Herrlichkeit, die er wirklich hat. Und dann passiert etwas weiteres. Auf einmal stehen zwei Personen da mit dem Herrn Jesus, Mose und Elia. Und jetzt müsst ihr euch immer vorstellen, der Herr Jesus von seiner Seite unterweist hier seine zukünftige Mitarbeiter, Jakobus, Johannes und Petrus. Und nun sagt er sich, es ist gut für sie, dass sie mich, dass sie den Elia und dass sie den Mose sehen, wie wir uns unterhalten über meinen Ausgang. Könnt ihr dastehen als Beobachter, einfach anderen zuhören und ihnen so ein kleines bisschen eure Aufmerksamkeit schenken? Worüber reden sie jetzt? Versuchen wir uns doch mal hineinzuversetzen in die Situation von dem Petrus, von dem Jakobus und von dem Johannes. Wir sehen Mose, Elia und den Herrn Jesus und sie reden, wie das Lukas-Evangelium es uns auch erklärt, über den Ausgang, den der Herr Jesus in Jerusalem nehmen würde. Und jetzt machen Sie sich darüber Gedanken. Ja, warum redet der Herr Jesus hier mit dem Mose und mit dem Elia? Und warum bin ich jetzt überhaupt hier? Es geht doch gar nicht um mich. Manchmal ist es für uns ganz arg schwer, weil wir durch die Sünde geprägt hauptsächlich an uns denken. Wenn es nicht um mich geht, ja, dann habe ich doch gar nichts davon. Aber geht es denn bei dem, wo Mose und Elia und den Herrn Jesus und der Herr Jesus darüber reden, geht es dabei gar nicht um mich? Ist es kein Segen für mich, was der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, sein Ausgang? Schaut ihr auf seinen Ausgang? Unterhaltet ihr euch mit anderen über die Kreuzigung Jesu? Wenn ihr es tut, dann werdet ihr auf einmal entdecken, da werde ich gesegnet. Gerade im Blick auf den Herrn Jesus Christus werde ich gesegnet, in dem Blick auf sein Werk. Wegschaue von mir, wegschaue von dieser Welt und hinschaue auf den Herrn Jesus Christus. So wird das mal im Hebräerbrief genau formuliert. Wegschauend, hinschauend. Wenn du nur auf dich schaust, wirst du gar nicht besonders gesegnet. Im Gegenteil, du beginnst, dich um dich herum zu drehen. Und alles muss sich um dich herum drehen. Und alles muss um dich herum sich drehen. Und wenn es sich nicht um dich herum dreht, bist du sauer. Aber wenn du begreifst, dass du deine Erfüllung hast, wenn du auf den Herrn Jesus Christus blickst und dass du von daher Leben bekommst, von daher gesegnet wirst, wenn du auf ihn schaust, wenn du auf sein Kreuz blickst, wenn du seine Wunde betrachtest, wenn du dir einmal anschaust, was er erlitten hat am Kreuz auf Golgatha, als der Vater ihn zur Sünde gemacht hat für uns und er
die ewige Strafe, die wir hätte erdulden müssen, auf sich genommen hat und sie bezahlt hat und sie erlitten hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sagt er in diesen Augenblicken. Da ist Segen für uns. Und die Jünger, die so schwer sich damit taten, dass ihr Herr, ihr Meister, der so viele Wunder vollbrachte, am Kreuz sterben sollte, die bekommen es jetzt erklärt und gezeigt. Hört euch dieses Gespräch an. Ich rede mit Mose und mit Elia und wir reden über den Ausgang, den ich nehme werde in Jerusalem am Kreuz auf Golgatha. Vorher, vor unserer Bibelstelle, Matthäus 17 und Matthäus 16, ist die erste Ankündigung eben dessen. Der Herr Jesus würde dort in Jerusalem getötet werden. Er würde dort sein Leben hingeben und am dritten Tag auferweckt werden. Und nun, auf einmal, passiert etwas, was immer wieder passiert, auch in unserer Begegnung mit Gott. Missverständnisse. Vorhin habe ich schon darauf hingewiesen. Die Jünger sagen, Petrus eher gesagt, jetzt bauen wir jeden von euch ein Zelt. Hier ist es wunderschön. Hier möchten wir bleiben. Dieren Zelt, Herr Jesus, und dieren Zelt, Mose, und dieren Zelt, Elia. Wie geht eigentlich Gott um mit unseren Missverständnissen, mit unseren Fehlern, mit unserem Mangel zu verstehen? Er kann damit umgehen. Diese Geschichte erklärt es uns. Eine Wolke kommt. Und alle werden in dieser Wolke eingehüllt. Und das aus dem einen Grund, dass nun die drei aufmerksam sind. Was passiert hier eigentlich? Und aus dieser Wolke heraus kommt diese Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und jetzt ist kein Mose, kein Elia mehr da. Nachher sehe sie nur noch Jesus allein. Sie sind weggenommen worden. Missverständnisse. Um was geht es eigentlich in der Gemeinde? Wer soll im Vordergrund stehen in der Gemeinde? Wer soll im Vordergrund stehen in meinem Leben? Johannes der Täufer wusste, dass er seinen Dienst zu Ende gebracht hatte, in dem Augenblick, als der Herr Jesus seinen Dienst begann. Ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen, sagt er. Es geht nicht um Menschen in der Gemeinde zuallererst. Die Gemeinde ist für Menschen, ja. Aber sie ist vor allem dann für Menschen und vor allem dann ein Segen für die Menschen, wenn Gott, der dreieinige Gott, in der Mitte steht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dann kann Gemeinde ein Segen sein. Aber wenn Gemeinde anfängt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihn zu beleuchten und ihn zu ehren, dann wird geschehen, was in der Kirchengeschichte immer geschehen ist. Gott wendet sich ab. Gott schließt die Tür und die Gemeinde merkt das nicht einmal. Missverständnisse. Wir können leicht darin hinein, also geraten. Mose, Elia, Christus, das ist eins. Nein, das ist nicht eins. Aber der Herr lehrt, der Herr unterweist und der Herr ist in der Lage, dies klar zu machen. Auf eine Art und eine Weise, dass sie es begreife und verstehe. Nur er allein. Es ist in keinem anderen das Heil. Kein anderer Name ist uns unter dem Himmel gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Heißt es dann in der Apostelgeschichte. Oh, sie haben es verstanden. Christus allein. Sein Werk allein. Sein vergossenes Blut allein vermag mich mit dem himmlischen Vater zu versöhnen. Seine Gerechtigkeit allein vermag mich zu rechtfertigen. Er allein, da bleibt gar nichts übrig. Warum komme ich in den Himmel? Nun, weil er für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Er allein. Ich komme so langsam hier zum Ende von meiner Predigt. Jetzt ist etwas passiert bei den Jüngern, nachdem diese Wolke eben erschienen ist und diese machtvolle, kräftige Stimme Gottes auch zu hören war. Sie sind ganz ängstlich. Vielleicht sollten wir das auch mal versuchen zu begreifen, wenn Gott mit dem Menschen, mit seinem Geschöpf redet und er das tut, auch in Liebe und in Gnade, kann es trotzdem so sein, dass es für den Menschen erschreckend ist. Das ist hier nicht verkehrt, wenn diese Jünger sich fürchten. Wir lesen, dass sie überaus stark sich fürchten. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Sie sind erfüllt mit Schrecken, mit Angst. Und wenn wir jetzt von uns aus sagen würden, das dürfen wir nie machen, wir dürfen nie, nie Menschen in Angst und Schrecken versetzen, dann müssten wir sagen, Gott hat Unrecht getan hier. Er ist ein Sünder. Er hat völlig verkehrt gehandelt. Er hat diese drei Jünger erschreckt. Das darf man nicht. Man darf kein Mensch erschrecken. Wie stellt ihr euch eure Begegnung mit Gott vor, privat und in der Gemeinde? Was glaubt ihr, was passiert, wenn Gott sich hier offenbart? Es ist ein Segen, es ist Freude, in gewisser Weise ja, aber es ist auch Furcht, Ehrfurcht vor diesem lebendigen Gott, vor dem wir nicht bestehen können, wenn er sich in seiner Heiligkeit wirklich offenbaren würde. Als Jesaja vor dem Thron Gottes steht, sagt er, gehe von mir, denn ich, oder sagt der Petrus, als er dem Herrn Jesus begegnete, so muss ich es sagen, bei dem Fischfang, den er dann auch hat nachher machen dürfen, wo er Gottes Größe entdeckt hat. Gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesaja, als er vor dem Thron Gottes steht, Jesaja 6, sagt auch, ich bin ein Mensch mit unreiner Lippe. Das ist nicht angenehm, vor einem heiligen Gott sich zu befinden und ihn selber zu entdecken als Sünder, als Mensch, der immer noch in einem Leib lebt, der erfüllt ist von der Sünde. Und es muss auch so sein. Denn allein Gottes Heiligkeit vermag uns dahin zu bringen, wie gesagt, dieser Woche haben wir es auch schon mal erklärt, die Sünde, unsere Sünde zu hassen und klein zu werden und ihm die Ehre zu geben. Nun, am Schluss von dieser Predigt geschieht etwas Wunderbares, was alle die erfahren werden, die bis jetzt ausgehalten haben. Die also nicht ihre Bibel zuklappen, die also nicht sagen, der Berg ist mir zu hoch, nein, da mache ich mir also erst gar nicht die Mühe. Jetzt kommt der Herr Jesus zu ihnen. Er sieht, dass sie zerstört sind, dass sie ängstlich sind, dass sie innerlich zerbrochen sind, dass sie sich fürchten. Und es heißt am Ende von unserem Text in folgender Weise: Und Jesus trat herzu. Jetzt kommt er ihnen nahe. Und dann heißt es, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Dieser Schrecke war schon notwendig. Sie musste lernen, dass Gott seine Ehre nie jemand anderem geben wird als sich selbst. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Aber sie haben ausgehalten. Sie sind nicht davon gerannt. Sie sind erschrocken. Sie sind verwirrt. Sie sind müde. Aber der Herr kommt und rührt sie an. Manchmal kann er ganz mit einer gewissen Kraft und Gewalt seine Hände in unsere Wunde legen. Und es tut entsetzlich weh. Wenn der Herr Jesus mir meine Sünde zeigt, meine Schwachheit, wenn ich begreife, wie wenig ich in der Lage bin, wirklich ihm zu begegnen, um mit ihm zu leben oder ihm zu dienen, das ist unwahrscheinlich demütigend. da merke ich, wer ich bin. Nichts, ein unnützer Knecht, untüchtig für diesen Dienst. So steht es im Neuen Testament. Wenn wir alles getan haben, sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Wer ist hier zu tüchtig, sagte Paulus in Bezug auf seinen Dienst. Ja, das ist notwendig, diese innere Zerknirschung oder dieses innere Verstehe und begreife, wie ungenügend wir in gewisser Weise sind. Aber auf der anderen Seite kommt der Herr Jesus und legt dann seine Hände auf unsere Schultern und sagt, steh auf, fürchte dich nicht. Steh auf, fürchte dich nicht. Er tritt auf uns zu. Er spricht mit uns, er berührt uns. Steh auf und fürchte dich nicht. Dies von dem Herrn zu hören in dieser Situation macht den Jünger klar, auch wenn ich selbst mit dieser Situation gar nicht umgehen konnte und wenn ich auch mit diesem lebendigen Gott gar nicht umgehen kann, kann er doch mit mir umgehen. Auch wenn ich eingeschlafen bin, auch wenn ich verwirrt bin, auch wenn ich total erschrocken bin, er ist in der Lage, mit mir umzugehen. Er kann mich erziehen, er kann mich ermutigen, er kann zu mir sagen, steh auf, geh voran, es geht weiter. Ich bin nicht gekommen, um dich kaputt zu machen. Ich bin nicht gekommen, um dich zu zerstören. Ich bin gekommen, um dir Leben zu geben. Aber das musst du dir schon gefallen lassen, so wie ich es mache. Das musst du dir schon gefallen lassen. Und sie haben es sich gefallen lassen. Und am Ende ist der Trost. Am Ende ist die Ermutigung. Am Ende ist die Berührung. Er ist da. Du bist bei mir. Nun, wie gefällt euch die Geschichte? Der Herr Jesus auf dem Berg der Verherrlichung. Wir erleben das oft, wenn wir es lesen, als etwas, wo wir sagen, schön, wunderbar, der Herr Jesus zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Aber was die Jünger damit gemacht haben, wie sie es erfahren haben, wie es ihnen dabei erging, wird uns oft gar nicht so deutlich. Hier kriegen wir es erklärt. Hier steht's. Und mit diesen Jüngern baut der Herr Gemeinde. Ihr, die ihr den Herrn Jesus Christus kennt, sagt nie, mit mir kann der Herr Jesus nichts anfangen. Ich bin jemand, mit dem der Herr Jesus nichts machen kann, weil ich eben so unfähig bin, unheilig bin, ungeduldig bin, undankbar bin oder was auch immer noch sonst. Sagt das nie. Am Ende der Evangelie heißt es einmal, bevor der Herr Jesus in den Himmel fuhr, dass immer noch manche zweifelten. Und dann kommt das Wort, geht hin und verkündet der Welt das Evangelium, der Missionsbefehl. Er sagt es ihnen, denen, die immer noch ihre Mühe, ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten haben. Und er erklärt damit, ich kann damit zurechtkommen. Da kommt nachher der Heilige Geist, Pfingste. Sie war erfüllt in einer Art und Weise, wie sie nie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und nun habe sie Kraft. Nun habe sie wirklich auch mit Gottes Hilfe die Fähigkeit voranzugehen. Gott hat die Kraft heute noch, dir beizustehen. Und Gott möchte dich trösten, auch wenn es für dich schwer ist. Also lasst uns weiter mit Freude in der Bibel lesen und lasst uns sagen, das gehört alles dazu, dass ich müde bin vielleicht auch manchmal, dass ich einschlafe, dass ich verwirrt bin, dass ich nicht alles verstehe, dass ich erschrecke. Das ist ganz normal, so erging es auch der Jünger. Aber ich bleibe dabei, ich höre nicht auf. Dieses Wort, das ist das Wort, von dem ich leben soll. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Dreimal am Tag essen wir. Lesen wir auch dreimal am Tag die Bibel. Möge der Herr uns helfen, dass wir es mehr noch tun, als wir es bisher getan haben, und alle miteinander wachsen. Auch ich habe es nötig, darin zu wachsen. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten, und wir erheben uns dazu. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass wir durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, zu dir kommen dürfen. Wenn wir dir begegnen, Herr, dann gibt es eigentlich gar nichts, wo wir dich recht einordnen können. Kein Raster, keine Ordnung. Du zerstörst oder durchbrichst alle Ordnungen. Du kommst einmal den Jüngern entgegen, mitten auf dem See Genezareth, und sie denken, du bist ein Gespenst. Ach Herr, du bist größer, viel, viel größer, als wir es sind. Und du bist viel heiliger, reiner, als wir es sind. Und wir danken dir dafür, dass du so groß bist, dass du genau weißt, was du uns auch auferlegst, welche Berge du uns auch hochführst. Du weißt, wie du uns auch dich offenbaren musst, wie wir verstehen und erkennen können. Du kannst mit unserer Schwachheit umgehen, mit unserer Müdigkeit, mit unserer Verwirrung, mit unserer Angst. Du kommst auf uns zu und berührst uns und ermutigst uns, sagst, fürchte dich nicht, steh auf. Wir danken dir, Herr, dass wir uns nicht fürchten müssen, aufstehen dürfen und mit dir weiter vorangehen können. Amen.